ARD.
Und somit war relativ schnell klar, dass es sich tatsächlich um Teile von Asbest in diesem Bau handelt. Und dann muss die Feuerwehrtaktik ein bisschen umgeändert werden, sodass sich keine Einsatzkräfte zusätzlich in Gefahr bringen. Hieß für uns im Klartext: Brandbekämpfung am Objekt nur unter schweren Atemschutz.
Mein Einsatz. Der NDR Feuerwehr-Podcast. Mit Torben Hildebrand und Feuerwehrfrau Theresa Balzer. Ein Podcast für alle, die selbst löschen oder einfach nur wahre Actiongeschichten lieben.
Hallo ihr da draußen, schön, dass ihr wieder bei uns seid. Bevor wir mit dem Einsatz loslegen, Theresa, was macht eigentlich der Sport? Du hast ja eine schöne Gruppe in der Feuerwehr, mit der ihr immer ordentlich aktiv seid. Ja. Jetzt gerade so im Winter, wenn man die Festtage und das ganze leckere Essen hinter sich hat, seid ihr noch aktiv?
Also wir sind immer hart am Ball. Jetzt auch nach den Festtagen sehen wir dazu, dass wir uns fit halten, weil der nächste Crosslauf steht schon an und wir melden uns da auch wieder an und freuen uns drauf.
Das heißt, das sind wie viel? 5, 6 Kameraden, Kameradinnen aus der Feuerwehr von dir, oder?
Genau, 6 Kameraden sind wir und ja, sehen zu, dass wir immer für diesen Crosslauf uns fit halten. Viele Grüße gehen raus an meine Sportgruppe.
Ich achte drauf, wie eure Leistungen sich so entwickeln, Freunde. Mhm. So, ihr seid bei meinem Einsatz, der NDR Feuerwehr-Podcast. Wir bauen den freiwilligen Feuerwehren eine Bühne. Hier kriegt ihr Einsätze ohne viel Schnickschnack, sondern hier könnt ihr hinter die Kulissen blicken, was eigentlich passiert, wenn ihr die 112 wählt oder wenn ihr irgendwo am Himmel eine Rauchwolke seht oder ihr seht das Feuerwehrfahrzeug mit Martinshorn und Blaulicht durchs Dorf fahren, dann seht ihr ja immer nur einen Bruchteil. Hier kriegt ihr die ganze Geschichte mit echten Einsätzen und echten Gästen. Und wir haben einen neuen echten Gast, und zwar Dominik Sander. Er ist Ortsbrandmeister in Bergen im Kreis Celle. Hallo Dominik.
Moin, vielen Dank für die Einladung.
Hi Dominik. Hi.
Sehr gerne. Und heute könnten wir sagen, ist die Überschrift für unseren Einsatz: Hurra, hurra, die Schule brennt. Aber mit Hurra hatte das wenig zu tun.
Ne? So könnte man das wohl sagen. Manche Schüler, wenn da noch welche gewesen wären, hätten das vielleicht so ausgedrückt, ja.
Genau. Es ist die ehemalige britische Schule in Bergen. Die hat gebrannt. Warum britische Schule in Bergen? Das müssen wir vielleicht ein bisschen erklären.
Der Truppenübungsplatz Bergen hat früher als Heimatort der britischen Soldaten gedient. Somit hatten wir auch im Kernort Bergen viele britische Familien, die logischerweise viele britische Kinder mit dabei hatten. Diese Kinder sind in Bergen auf verschiedene Kindergärten und eigene Schulen gegangen. Also da haben die Briten ihre eigenen Schulen aufgebaut und dort waren diese Kinder zum Lernen beheimatet.
Und irgendwann sind die Briten abgezogen, ist schon ein bisschen her?
Genau, die Briten haben 2015 ja Deutschland und den Ort Bergen vor allem auch verlassen und somit sind 2015 viele Gebäude, Wohnungen und halt eben auch alte Schulen und Kindergärten leer geblieben.
Das heißt, 10 Jahre stand jetzt diese Schule leer?
Genau, diese Schule stand 10 Jahre leer und ist in den letzten Jahren so ein bisschen als Lost Place im Ort bekannt gewesen.
Was spielt sich da ab?
Das ist im Grunde ein komplett abgezäuntes Gelände, aber wenn man in dieser Schule vor dem Brandausbruch mal drin war, da war also alles schon zerkloppt, alles was noch da war von der Wand gerissen und viel Vandalismus hat da drin stattgefunden, da waren viele Graffitis, wie man sich das halt so vorstellt, muss man das da auch, oder so ist das da auch gewesen.
Es ist der 29. Mai 2025, Himmelfahrt. Es war ein warmer Tag. Dominik schläft bei offenem Fenster. Kurz vor Mitternacht piept der digitale Meldeempfänger. Zeitgleich heulen in Bergen die Sirenen.
Das ist für uns immer so ein Zeichen, wenn nachts die Sirene tatsächlich geht, dann muss es schon mehr sein, weil wir eigentlich fast alle kleineren Einsätze rein per digitalen Meldeempfänger alarmieren. Und wenn die Sirene zusätzlich geht, dann ist das für alle Einsatzkräfte schon das erste Zeichen. Da muss was Großes passiert sein.
Der Meldeempfänger zeigt einen Brand der Alarmstufe 3 an. Damit ist klar, dass es sich schon jetzt um ein größeres Feuer handeln muss. Mehrere Ortsfeuerwehren werden gleichzeitig alarmiert. Auch Dominik macht sich als Ortsbrandmeister sofort auf den Weg zum Feuerwehrhaus. Bei der Leitstelle melden sich immer wieder Anwohner. Die ehemalige Schule soll bereits komplett in Flammen stehen.
Was kommt jetzt auf uns zu? Ich bin so ein bisschen die weiße Wolke. Bei den ganzen Großeinsätzen habe ich meistens Schicht und bin nicht da. Das macht mein Stellvertreter oder mein Zugführer. Der ist dann bei den meisten Großfeuern immer der Einsatzleiter. Das war jetzt mehr oder weniger das erste richtige Großfeuer, wo ich auch da war und wo ich dann halt auch die Einsatzleitung am Anfang hatte.
Und rutscht einem das Herz in die Hose?
Das würde ich nicht sagen. Dafür sind wir Feuerwehrmänner und Feuerwehrfrauen sehr gut ausgebildet. Es gibt ja immer ein Schema F. Natürlich ist es, wenn das Feuer ein gewisses Ausmaß hat, immer sehr eindrucksvoll. Aber man begrenzt sich dann auf das, was man auf der Feuerwehrschule irgendwann mal gelernt hat und arbeitet das Stück für Stück ab. Mhm. Es ist sicherlich, ist man aufgeregt, aber man ist dann nicht so, dass man in Panik verfällt oder nicht mehr weiß, wo einem der Kopf steht.
Mhm. Und du kommst zum Feuerwehrhaus und du sagst, die Leitstelle spricht dich an über Funk. Genau. Was war der Hintergrund dieser Ansprache? So nach dem Motto, lieber Herr Ortsbrandmeister Bergen, hol ein paar mehr Leute zusammen? Oder?
Ja, das ist letztendlich dann immer so die Sache. Mache ich dann schon eine Alarmstufenerhöhung, bevor ich überhaupt weiß, was los ist? Weil, ich sag mal, der Bürger, der sieht viel Rauch und viel Feuer, aber schätzt der das im ersten Moment richtig ein? Das weiß man immer halt nicht. Es kann sein, dass es was ganz Kleines ist. Daraus macht der Bürger, der den Notruf absetzt, was sehr, sehr Großes. Oder manchmal ist es auch schon vorgekommen, dass was Kleineres gemeldet ist, dass es aber doch schon doller brennt oder dass was wesentlich Schlimmeres passiert ist als in der Erstmeldung. Meistens der Alarmmelder mit dem Einsatzstichwort einem sagen will. Und in dem Fall habe ich gesagt, wir rücken erstmal mit dem ELW aus. Das waren 2 Minuten Fahrzeit. Und dann gucken wir mal, was vor Ort los ist, bevor wir Weltalarm, auf Deutsch gesagt, das ist ein Begriff in der Feuerwehrwelt, den es durchaus gibt. Bevor wir Weltalarm auslösen, gucken wir erstmal nach.
Dominik und eine Kameradin fahren also mit dem Einsatzleitwagen zur brennenden Schule. Sie liegt am Ende einer Sackgasse. Als Dominik nur wenige Minuten später in die Straße biegt, sieht er sofort das Ausmaß des Feuers.
Dieses abgesperrte Schulareal war hell erleuchtet. Es war eine massive Rauchwolke, trotz Dunkelheit zu erkennen. Und dieses Gebäude stand auf Frontalansicht im Vollbrand. Also da kam aus allen Fenstern, aus dem Dach, überall kam Feuer raus.
Und wenn du an der Einsatzstelle ankommst und du siehst ein Haus in Vollbrand, überall, also nur noch Flammen, wie fängst du da überhaupt an? Du weißt ja genau, mit einer Wasserkanone vom Tanklöschfahrzeug oder mit einem C-Rohr werde ich jetzt hier nicht viel ausrichten können, ne?
Der große Vorteil bei diesem Objekt war, dass die Feuerwehr vorher schon drin geübt hat und dieses ganze Areal uns allen bekannt war. Somit war klar, die Zufahrt wird sehr herausfordernd, weil das nur über eine einzige kleine Sackgasse zu erreichen ist, das Gebäude. Es gibt auf diesem gesamten Gelände keine Wasserversorgung und auch vor dieser Stichstraße ist Ende mit der Wasserversorgung, weil die Briten damals auf dem eigentlichen Gelände eine eigene Löschwasserversorgung hatten. Die hat man damals mit Abzug gekappt. Somit ist der nächste Hydrant etwas weiter weg gewesen. Und das sind so Sachen, die in der Einsatzvorbereitung im Prinzip bekannt waren, dass da einige Herausforderungen auf uns zukommen werden.
Der nächste Hydrant etwas weiter weg. Wie viel etwas weiter weg?
Also um die 200 Meter war der Endhydrant in der Stichstraße weiter weg. Und dann die nächsten entsprechenden. Es war klar, dass dieser eine Hydrant, da war eine 80er Leitung, also ungefähr 800 Liter Wasser kriege ich da raus.
Pro Minute?
Pro Minute, ja. Genau. Kann man da dort entnehmen. Und die nächsten Hydranten waren dann so 400, 500 Meter weg. Es war also klar, dass dieser eine Hydrant für diese Einsatzstelle nicht ausreichen wird.
Da brennt jetzt diese Schule oder ehemalige Schule. Was steht da um diese Schule drumherum? Also gab es andere Gebäude, die in Gefahr geraten konnten? Oder ist es nicht, salopp gesagt, fast schietegal, eine leerstehende Schule abbrennen zu lassen?
Also tatsächlich waren in unmittelbarer Nähe dieses Schulgebäudes ein in Containerbauweise errichteter Kindergarten. Der war so keine 10 Meter von dem brennenden Objekt weg. Da war ein schmaler Weg, der durch eine ganz normale Zaunpforte erreichbar ist. Zwischen mehr nicht. Und in Richtung des Windes, also mit Windrichtung leider, standen auch schon circa 20, 30 Meter weiter die ersten Mehrfamilienhäuser, wo man auch davon ausgehen musste, dass sie aufgrund des warmen Wetters ebenfalls Fenster oder gar Balkontüren eventuell zum Schlafen nachts auf hatten. Also da war durchaus auch gleich die Gefahr, dass wir da die Anwohner informieren müssen, dass sie ihre Wohnung rechtzeitig verlassen bzw. ihre Fenster schließen aufgrund des Brandrauches.
Dominik versucht sich als Einsatzleiter einen Überblick über die Lage zu verschaffen. Schon beim Aussteigen fordert er eine Drehleiter aus der Nachbarstadt Celle an, denn die eigene Hubrettungsbühne ist defekt und in der Werkstatt. Dominik ist schnell klar, dass das brennende Gebäude nicht mehr zu retten ist. Es geht nun darum, zu verhindern, dass die Flammen auch den direkt angrenzenden Kindergarten und die Wohnhäuser erreichen. Denn nicht nur das Gebäude liefert dem Feuer Nahrung, sondern auch das Gelände drumherum. Mittlerweile wachsen dort Birken und Büsche.
Das war beeindruckend beim Aussteigen, weil so ein Feuer ganz in so einer Intensivität natürlich Geräusche macht, alles knackt, alles knirscht. Es waren auch laute Knacken zu hören. Dann ist natürlich die Nachbarschaft auch schon auf den Beinen, weil abends um 12 noch nicht jeder schläft. Das war also auch, dass viele Schaulustige dann in diese Sackgasse rein wollen, um zu gucken, was ist da los, wieso fährt die Feuerwehr hier. Ja, da ist dann viel los.
Aber ihr hattet dann auch Probleme, die Schaulustigen abzuschirmen? Oder also wurden da extra, musste da Personal abgestellt werden dafür?
Dafür war die Polizei in erster Linie verantwortlich. Also die waren auch kurz nach dem Einsatzleitwagen, war die Polizei gleich da. Die haben dann den Auftrag gekriegt, sich um die Person und um die Gebäude da mit zu kümmern, dass da die Leute wachgeklingelt werden, dass sie ihre Fenster schließen, dass wir da nicht das nächste Problem durch Brandrauch kriegen.
Das wurde parallel dann?
Genau.
Wurde parallel gearbeitet? Okay.
Ja, die haben im Prinzip sofort die Anweisung von dem ersteintreffenden EEW gekriegt, dass sie sich um diese Wohnhäuser kümmern, dass da nichts passiert.
Okay. Wo wir gerade mal über Polizei sprechen, ne? Wer hat eigentlich bei so einem Feuerwehreinsatz den Hut auf? Sagt ihr der Polizei, liebe Polizei, macht das und das? Oder sagt die Polizei euch Feuerwehrleuten? So, wer entscheidet da eigentlich?
Also bei Brandeinsätzen und bei technischen Hilfeleistungen, wo die technische Rettung im Vordergrund steht, ist die Feuerwehr ganz klar Chef im Ring. Die Polizei arbeitet sehr gerne zu und ist auch, bei uns ist das Miteinander sehr gut, man kennt sich. Bergen hat ja doch einen Dorfcharakter, also untereinander hat man sich schon häufig gesehen auf der Straße bei irgendwelchen Einsätzen. Da ist das dann so, wie können wir helfen, wie können wir unterstützen und dann wird das auch ausgeführt.
Okay, da das heißt, ihr sagt dann tatsächlich den Polizeibeamten, Mensch, da haben wir einen Wohnblock, Leute, geht da rein und warnt die Leute.
Genau, so ist es gewesen.
Okay. Himmelfahrt ist nochmal ein Stichwort. Habt ihr überhaupt genug Leute? Weil ich kenne das so, Himmelfahrt sind natürlich auch viele Feuerwehren auf Fahrradtour tagsüber. Viele sind vielleicht auch irgendwie an dem einen oder anderen Getränk hängen geblieben und sind eigentlich gar nicht einsatzfähig. Wie war das an dem Abend?
Also tatsächlich ist das so, dass man damit natürlich rechnet an solchen Tagen, das genauso wie andere Feiertage, dass nicht alle Einsatzkräfte verfügbar sind, die an einem normalen Werktag verfügbar sind um die Uhrzeit. War schon so im Hinterkopf, aber die Einsatzkräfte, die anrücken, geben immer eine Stärkemeldung ab. Also die einzelnen Einsatzfahrzeuge melden, mit wie viel Personal sie auf dem Weg sind. Und da war am Funk schon zu hören, dass in den ersten Abmarsch, möchte ich ihn jetzt nennen, da die Autos auch voll besetzt sind. Also da waren im ersten Angriff die Leute, die auf dem Feuerwehrauto Platz nehmen konnten, die waren alle voll besetzt.
Und über wie viele Leute reden wir hier dann? Schätzungsweise.
Also schätzungsweise so, wir waren bei 4 Ortsfeuerwehren bei der ersten Alarmierung. Das sind die Ortsfeuerwehren mit Grundausstattung, haben alle einen TSF. Die kommen mit 6 Kräften. Plus die beiden Tanklöschfahrzeuge aus Bergen. Also da waren 30 Mann waren da am Anfang ungefähr.
Okay. Und ein Hydrant war klar, reicht nicht. Das heißt Wasserversorgung über lange Wegstrecke oder wie habt ihr das Wasser dahin gekriegt?
Ja, die erste Überlegung war, einen Schlauchwagen anzufordern. Der hätte ebenfalls aus Celle kommen sollen, weil wir in der Stadtfeuerwehr sowas nicht vorhalten. Dann ist es aber so, dass wir aufgrund der Nähe zum Truppenübungsplatz häufig die Situation haben, dass wir mit der Truppenübungsplatzfeuerwehr, also mit der Bundeswehrfeuerwehr, zusammenarbeiten und da mir aus beruflichen Gründen bekannt war, dass da jede Menge Wasser zur Verfügung steht, haben wir über die Leitstelle ziemlich früh anfragen lassen, ob die Bundeswehrkräfte mit Tanklöschfahrzeugen entsenden kann.
Das darfst du jetzt, glaube ich, noch ein bisschen genauer erzählen. Aus beruflichen Gründen. Du hast ein Doppelleben bei der Feuerwehr.
Ja, tatsächlich bin ich beschäftigt bei der Bundeswehrfeuerwehr auch auf dem Standort Truppenübungsplatz Bergen und habe vor mittlerweile 6 Jahren mein Hobby zum Beruf gemacht und bin bei der Bundeswehrfeuerwehr tätig, hatte aber an dem Tag frei.
Du wusstest dadurch natürlich, da stehen riesige Tanklöschfahrzeuge, die größten, die man sich so vorstellen kann, ne?
Ja, das sind spezielle Tanklöschfahrzeuge, die für Wald- und Vegetationsbrandbekämpfung gemacht sind. Also da ist nicht viel Schlauchmaterial drauf, sondern das Augenmerk liegt da auf einer Wassermenge und auf einem Allradfahrgestell. Und somit war klar, dass Tanklöschfahrzeuge, die alle einen Inhalt von 4.500 Liter Wasser haben, zur Verfügung stehen. Wie viel davon entsandt werden konnten, das liegt natürlich am Einsatzgeschehen. Das muss dann der Wachabteilungsleiter, der Dienst hat, entscheiden, wie viel können wir entsenden, um die kommunale Feuerwehr zu unterstützen.
Zusätzlich zu den Tanklöschfahrzeugen der Bundeswehr werden weitere Feuerwehren alarmiert. Etwa eine halbe Stunde nach der ersten Meldung haben die Kräfte bereits verschiedene Einsatzabschnitte gebildet. Die Drehleiter ist angekommen, auch die Wasserversorgung steht mittlerweile. Am Anfang der Sackgasse steht ein Wasserbehälter als Zwischenspeicher. Die großen Tanklöschfahrzeuge der Bundeswehr geben dort ihr Wasser ab. Dann wird es zur Einsatzstelle gepumpt. So soll verhindert werden, dass sich die an- und abfahrenden Einsatzfahrzeuge auf der schmalen Straße gegenseitig behindern. Der wichtigste Punkt jetzt, die Flammen dürfen nicht auf die anderen Gebäude übergreifen.
Somit lag der Augenmerk erstmal im ersten Moment auf der Flanke, wo der Kindergarten war. Und dort haben wir dann eine Riegelstellung aufgebaut.
Und dieser Kindergarten war auch noch in Betrieb?
Das ist ein Kindergarten, der zurzeit auch nicht genutzt wird, der aber durchaus in Betrieb wieder gehen könnte. Das ist immer so eine Sache, ob der gerade auf hat oder nicht. Also in diesem Moment war er natürlich aufgrund der Tageszeit auch zu, aber aktuell wird er auch nicht genutzt.
Das heißt, das Löschen oder die Riegelstellung, die habt ihr dann aus diesem Wasserreservoir mit Tragkraftspritzen sichergestellt? Oder?
Also es wurde mit einem Feuerwehrfahrzeug, was abgestellt war an dieser Wasserübergabestelle, aus dem Zwischenbehälter das Wasser zu den Fahrzeugen, die in Reihe 1 standen, weitergeleitet. Und von dort ging der Löschangriff dann in verschiedene Richtungen, aber am Anfang erstmal augenmerklich auf die Seite, wo der Containerkindergarten stand.
Verstehe. Ihr seid am Löschen. Schützt den Kindergarten. Wann hattet ihr das erste Mal das Gefühl, wir haben es jetzt hier, na, ich will nicht sagen im Griff, aber jetzt kriegen wir die Sache zumindest unter Kontrolle?
Das war, als tatsächlich die Bundeswehrfeuerwehr eingetroffen war und die Wasserversorgung soweit lief. Die Drehleiter war eingetroffen, hat übers Wenderohr Wasser von oben in die Schule eingebracht. Und somit war dann in dem Moment klar, wir halten auf jeden Fall diesen Containerkindergarten und jetzt können wir uns auch darauf beschränken, noch durch diverses Buschwerk uns vorzukämpfen, um auch von der Rückseite und von der gegenüberliegenden Seite der Sackgasse im Prinzip an dieses Gebäude auch ranzukommen, weil zu Fuß für eine Erkundung war das möglich, aber aufgrund von Vegetation war es halt nicht möglich, da am Anfang irgendwelches Personal mit Schläuchen oder gar mit Fahrzeugen hinzuschicken.
Um an die Schule heranzukommen, müssen die Kameraden sich also durch Büsche kämpfen und an mehreren Stellen den Maschendrahtzaun durchtrennen. Doch dann stehen sie vor der nächsten Herausforderung.
Ja, der Bau ist tatsächlich aus den 70ern gewesen. Das heißt, zu einem Zeitpunkt, wo viel mit dem Werkstoff Asbest gearbeitet worden ist. Wir waren uns am Anfang nicht komplett sicher, ist diese Schule damit vielleicht möglicherweise belastet oder nicht. Da bei uns tatsächlich unsere Bürgermeisterin die Einsatz-App auf ihrem Handy auch drauf hat und immer informiert ist, wenn ihre Feuerwehr unterwegs ist, war es so, dass die ihren allgemeinen Vertreter entsandt hat und dieser dann auch schnell Informationen eingeholt hat aus dem Rathaus, wie denn diese Schule beschaffen ist. Und somit war relativ schnell klar, dass es sich tatsächlich um Teile von Asbest in diesem Bau handelt. Und dann muss die Feuerwehrtaktik ein bisschen umgeändert werden, sodass sich keine Einsatzkräfte zusätzlich in Gefahr bringen. Hieß für uns im Klartext Brandbekämpfung am Objekt nur unter schweren Atemschutz.
Also Asbest, ne? Krebserregend, ganz gefährlich, darf man auf keinen Fall einatmen, auch die Fasern nicht. Man würde doch aber bei so einem Feuer immer unter Atemschutz löschen, oder?
Grundsätzlich ja, da es sich hier aber um einen reinen Außenangriff handelt und die Windrichtung relativ klar war, ist es also so, dass man dann auch durchaus die Wurfweite von manchen Strahlrohren gut ausnutzen kann und auch ohne Atemschutz am Gebäude von außen löschen kann oder dass das eine gängige Taktik ist. Aber im Grunde genommen sind wir hier gar kein Risiko eingegangen, haben ziemlich zügig Atemschutzgeräte aus der feuerwehrtechnischen Zentrale nachgefordert. Die wurden dann zur Einsatzstelle gebracht, sodass wir unsere Einsatzkräfte nicht in Gefahr bringen mussten und die Brandbekämpfung dann bis in die Nachlöscharbeiten am nächsten Tag hinein rein unter Atemschutz direkt am und im Gebäude durchgeführt haben.
Das wird zur reinen Materialschlacht dann eigentlich, ne? Weil so eine Angelegenheit, also ich denke jetzt an die Einsatzkleidung, die dann auch speziell gereinigt werden muss im Nachgang. Es muss Ersatzkleidung beschafft werden und, ne? Also das ist schon nicht ohne.
Also es ist im Prinzip dann ein sogenanntes Hygienemanagement, was an dieser Einsatzstelle von vornherein gut geplant werden muss. Weil wenn ein Atemschutzgeräteträger einmal kontaminiert ist oder möglicherweise kontaminiert ist, man weiß natürlich als Laie nicht, wie weit eine Kontamination jetzt bei der einzelnen Einsatzkraft vorgegeben ist, ist es dann so, dass wir auf Stadtebene eine Hygieneeinheit haben. Die wurde relativ schnell zur Einsatzstelle angefordert. Und diese Hygieneeinheit, die bringen Ersatz-PSA, also Ersatz-Einsatzkleidung mit. Und die Atemschutzgeräteträger, die dann wirklich ein, zwei Mal eingesetzt waren, die sind dann aus diesem Einsatz ausgekleidet worden, haben frische Klamotten gekriegt und sind dann im Prinzip in den wohlverdienten Feierabend entlassen worden und wurden gegen frische Kräfte den ganzen Einsatz über immer ausgetauscht.
Du hast ja schon gesagt, das geht ja über Stunden, ne? Feuerwehren haben ja auch immer schmales Budget. Wenn du da Verantwortlicher bist und bist Einsatzleiter, denkst du irgendwann mal an die Kostenfrage bei so einem Einsatz? Oder denkst du, ich gucke Theresa auch mal an, ich meine, du kennst auch das ewige Kämpfen bei freiwilligen Feuerwehren um Geld, um Material, um Fahrzeuge. Oder bist du als Einsatzleiter da halt in dem Moment, koste es, was wolle, wir müssen jetzt auf die Kette kriegen, was wir haben, das muss hier funktionieren. Was denkst du da?
Also im Grunde genommen ist der Auftrag der Feuerwehr ja ganz klar die Brandbekämpfung und nicht die Kosteneingrenzung. Dennoch ist es so, dass wenn man sich als Ortsbrandmeister auch mit dem Budget und so weiter beschäftigt, was nun mal zu dem Job dazugehört, dann weiß man ungefähre Kostenpunkte oder was kosten könnte, ist einem bekannt, aber im Grunde genommen zählt da in erster Linie die Abarbeitung des Einsatzes. Da denkt man in erster Linie nicht an die Kosten.
Es gibt auch nachher keinen auf dem Deckel, wenn du die Drehleiter und ein Tanklöschfahrzeug zu viel bestellt hast, weil es dann doch ein bisschen teurer wird, oder?
Das gab es nicht. Also es gab zu keinem Zeitpunkt irgendwie, wieso habt ihr auch die Einsatzstellenverpflegung bei einem langen Einsatz spielt dann eine Rolle, wieso habt ihr das angefordert für so und so viele Einsatzkräfte? Das ist dann, was im Nachgang geklärt werden muss, aber zur Abarbeitung des Einsatzes in dem Moment keine Rolle spielt. Es ist bei uns tatsächlich in der Stadt der erste Einsatz gewesen, wo diese extreme Materialschlacht aufgrund des bösen Wortes Asbest so stattgefunden hat, wo auch hinterher dann die ganzen Atemschutzgeräte, die eingesetzt waren, spezial gereinigt worden ist, die Einsatzkleidung, die schon angesprochen wurde, spezial gereinigt worden ist. Es gab dann im Nachgang auch irgendwann tatsächlich eine Rechnung, die ist mir auch bekannt, die möchte ich hier nicht bekannt geben. Aber
sag mal, wie viele Nullen da standen?
Da standen viele Nullen.
Reden wir über ein paar 10.000 Euro.
Ja, genau, ja. So kann man das sagen. Also es musste natürlich alles hinterher gereinigt werden, teilweise Ausrüstungsgegenstände, Ersatz beschafft werden. Das ist vonstatten gegangen. Wir waren am Folgetag direkt aber wieder einsatzbereit. Es wird also ein bisschen Reserve auch vorgehalten. Auch im Kreisebene, im Atemschutzpool sind genug Atemschutzgeräte vorhanden, um dann auch so einen Großeinsatz dann am nächsten Tag theoretisch nochmal möglich zu machen.
Es gab noch ein Problem, möchte ich mal sagen. Es gab noch einen Zwischenfall während dieses Einsatzes. Also Asbest war das eine Ding und es passierte noch was, ne? Weil ihr zu viel Wasser genommen habt?
Das ist nicht ganz klar, ob es daran liegt, aber es kam tatsächlich in dieser Nacht, ich kann nicht die ganz genaue Uhrzeit sagen, zu einem Wasserrohrbruch. Da rief also ein Bürger die Bereitschaftsnummer der Wasserwirtschaftsbetriebe an und hat einen Wasserrohrbruch in einer Straße am anderen Ende, ja, auf der anderen Seite von der B3, also etwas weg von der Einsatzstelle tatsächlich gemeldet. Wir waren darüber sofort informiert, weil das Bereitschaftshandy bei dem späteren Einsatzleiter in der Tasche geklingelt hat, der zufälligerweise bei den Wasserwirtschaftsbetrieben arbeitete und Bereitschaft hatte. Somit war klar, da ist ein Wasserrohrbruch. Es muss sich ums Wasserwerk gekümmert werden, um da die Störung zu beseitigen, um letztendlich diesen Einsatz weiter fortführen zu können.
Also das heißt dann im Endeffekt, ihr hattet einen Druckabfall in der Leitung?
Also wir waren zwischen Wasserwerk und dem Wasserrohrbruch. Dazwischen lag die Einsatzstelle. Wir hatten an der Einsatzstelle tatsächlich zu keinem Zeitpunkt dadurch weniger Löschwasser. Aber es muss sich natürlich trotzdem um so ein Problem gekümmert werden.
Und das dann auch Feuerwehrsache?
Das ist nicht Feuerwehrsache, das ist, wenn man Arbeitgeber auf der Seite hat, okay, freiwilliger Feuerwehrmann ist, dann laufen diese Sachen manchmal ineinander und dann ist es halt so, dass tatsächlich dann kurz vor einer Einsatzstelle weggefahren werden muss. Das muss dann halt kurz wer anders erledigen, um erstmal dann wieder sowas zu erledigen.
Okay, wir sind vor Ort, die Kindergartencontainer werden geschützt, die alte Schule brennt. Wann habt ihr das Feuer klein?
Also wir hatten das Feuer mit den oder an den erreichbaren Stellen, die wir von außen gut erreichen konnten, nach 2 Stunden auf jeden Fall unter Kontrolle. Die Nachlöscharbeiten erstreckten sich dann noch bis in den späten Vormittag, weil halt diese Schule nicht begangen werden konnte für Nachlöscharbeiten, weil halt extreme Einsturzgefahr an allen Ecken und Enden. So ein Schulgebäude hat viele Flure, viele Klassenzimmer, da war viel schon eingestürzt und da wir alles keine Baustatiker sind, wollen wir da auch unsere Einsatzkräfte keiner Gefahr aussetzen und da wurde nur von außen gelöscht, dadurch hat es etwas länger gedauert, bis das Feuer dann letztendlich ganz aus war.
Fast 12 Stunden sind die Kräfte vor Ort und löschen, dann rücken sie ab. Im Feuerwehrhaus richten sie Fahrzeuge und das Material wieder her. Sie sind gerade fertig, als wieder ein Alarm geht. Anwohner haben erneut Rauch auf dem Gelände der Schule entdeckt.
Somit sind wir um 12.23 Uhr schon wieder für die ersten Nachlöscharbeiten wieder ausgerückt und sind wieder dorthin gefahren.
Und wie lange hat das gedauert?
Das war dann eine Sache von 1,5 Stunden ungefähr, aber in den Folgetagen ist das noch öfter vorgekommen, dass tatsächlich insgesamt zu dem Haupteinsatz 4-mal dort noch hin, bis an den späten Sonntagabend um 21.23 Uhr war die letzte Alarmierung. Also wir waren über das ganze Wochenende noch mit Nachlöscharbeiten dort beschäftigt. Wir sind prophylaktisch nochmal die Folgetage dieser Einsatzstelle angefahren. Aufgrund des warmen Wetters war es halt nicht auszuschließen, dass da aufgrund der schweren Zugänglichkeiten der einschutzgefährdeten Bereiche noch Glutnester oder so waren, aber da war dann ab der letzten Alarmierung tatsächlich auch so, dass bei den späteren Nachkontrollen keine Brandnester mehr lokalisiert werden konnten.
Wenn du jetzt zurückguckst auf diesen Einsatz, dann war das bestimmt der größte deiner Laufbahn bei der Freiwilligen Feuerwehr, oder?
Das war tatsächlich nicht. Also ich habe in meiner Feuerwehrlaufbahn schon einige Großfeuer mitgemacht. Unter anderem in einem Ortsteil hat mal ein Sägewerk in voller Ausdehnung gebrannt. Das war von der Brandintensität und von der eigentlichen Einsatzstelle noch was ganz anderes. Aber das war damals eine Einsatzstelle, wo man, ich sag mal so, nicht die Verantwortung als Einsatzleiter im ersten Moment hatte, sondern als ganz normal junger Feuerwehrmann war das damals, da war ich gerade 19 Jahre alt. Das sind so Einsatzstellen, die vergisst man nicht. Das war also definitiv ein größeres Feuer als diese Schule an sich. Aber unter Verantwortung als Ortsbrandmeister der Feuerwehr war das das erste große Feuer tatsächlich.
Ja, und hier sprechen wir von einer anderen Verantwortung dann, ne? Als kleiner Truppmann hast du dann den Einzelauftrag, der auch schon verantwortungshoch ist, aber tatsächlich als Ortsbrandmeister bzw. Einsatzleiter, dann ist das immens.
Wenn wir hier Gäste haben im Podcast, hören wir ja immer verschiedene Einsätze und oft hören wir ja auch, man hat von der Norm mal links und rechts ist man ein bisschen abgewichen oder dann war hier was kaputt oder da ist man mal ohne Funkkontakt im Gebäude gewesen. Also passiert ja, ne? In der Lage verändern sich Dinge. Wenn ich diesen Einsatz höre von dir, denke ich, eigentlich kannst du da überall einen Haken hintermachen. Das war der perfekte Einsatz. Es hat alles wunderbar geklappt. Ist das so oder gab es irgendwas in diesem Einsatz, wo du sagst, no, hätte ich mal lieber anders machen sollen?
Also aufgrund der vielen Umstände, die zusammenliefen, die nicht optimal waren an der Nacht, an dem Einsatz, kaputte Drehleiter, wenig Kräfte, vielleicht Asbestbelastung und die ganzen angesprochenen Dinge, war es ein nach Norm abgelaufener, sehr guter Einsatz, muss man sagen. Da haben alle Einsatzkräfte ihr Bestes gegeben und alle Einsatzabschnittsleiter ihr Bestes gegeben. Was man vielleicht hätte anders gemacht, wenn man mehr Kräfte zur Verfügung gehabt hätte, man hätte vielleicht den einen oder anderen Atemschutzgeräteträger nicht so oft eingesetzt, wie sie eingesetzt waren. Also da sind einzelne Feuerwehrkameraden und Kameradinnen sehr an ihre körperlichen Grenzen gegangen, weil sie halt mehrmals nacheinander eingesetzt waren am Anfang des Einsatzes.
Und dieser Einsatz hat auch noch eine familiäre Komponente bei dir, ne? Du warst Einsatzleiter am Anfang, aber am Ende nicht mehr.
Genau, also bei größeren Einsatzstellen, wo dann mehrere Ortsfeuerwehren der Stadt im Einsatz sind, übernimmt in der Regel der Stadtbrandmeister oder einer seiner Stellvertreter die Einsatzleitung. Das war in diesem Fall auch so, also die erste halbe Stunde ungefähr war ich der hauptverantwortliche Einsatzleiter. Danach hat der Stadtbrandmeister übernommen, da macht man so eine kleine Übergabe am Einsatzleitwagen. Was habe ich schon angefordert, was ist noch auf dem Weg, wo liegen die Gefahren oder die gefährlichen Punkte dieses Einsatzes und ab dann übernimmt dann der Stadtbrandmeister die Einsatzleitung, ja.
Und der Stadtbrandmeister ist?
Ja, der Stadtbrandmeister ist mein Vater tatsächlich.
Sehr schön. Und wie läuft dann so eine Übergabe? Moin Papa, schön, dass du auch da bist. Ich habe hier mal was vorbereitet, oder?
Ja, der scherzend tatsächlich saß er bei uns in der Nacht auf dem vierten Auto. Ich habe als erstes gefragt, wieso er so lange gebraucht hat, bis er aus dem Bett war.
So. Das ist immer so. Antwort ganz eindeutig, Himmelfahrt.
Nein, tatsächlich lag es nicht daran. Tatsächlich lag es daran, dass im Feuerwehrhaus auch noch einige hin und her geswitcht wurden auf unseren einzelnen Einsatzfahrzeugen. Aber im Grunde genommen war ich froh, als er da war, weil es ist dann doch, vier Augen sehen immer mehr als zwei. Und der erste große Einsatz als Einsatzleiter war es für mich halt. Und wir haben dann das im Prinzip eher hauptverantwortlich und ich beraten zur Seite und so haben wir diesen Einsatz quasi gemeinsam abgearbeitet.
Vater und Sohn.
Ja, tatsächlich ist es dann auch ein bisschen einfacher, ne? Weil ihr euch gegenseitig so gut kennt. Ihr kennt eure Denke, ihr kennt euer Vorgehen, eure Taktiken. Das erleichtert das Ganze, oder?
Das stimmt, ja. Das ist so.
Das Feuer richtet einen Schaden in sechsstelliger Höhe an. 160 Kräfte sind im Einsatz. Die Polizei hält Brandstiftung als Ursache für wahrscheinlich. Mittlerweile sind die Überreste der Gebäude abgerissen. Das Gelände soll dann als Grünfläche, Spiel- und Bolzplatz genutzt werden.
Ich habe keine weiteren Fragen mehr.
Ja, Feuer aus, ne?
Feuer gelöscht.
Feuer aus.
Schönen Dank, dass du da warst.
Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.
Dankeschön.
So, Theresa, jetzt müssen wir ganz, ganz stark sein, was natürlich unsere Hörerinnen und Hörer da draußen noch gar nicht wissen. Ich weiß nicht, ob sie mitgezählt haben, aber das war gerade die 10. Folge der aktuellen Staffel. Und 10. Folge heißt?
10. Folge heißt erstmal durchatmen und Kraft sammeln.
Nämlich Ende Gelände.
Ganz genau.
Wir machen Schluss an dieser Stelle mit Mein Einsatz. Wir drehen quasi das Standrohr zu.
Genau.
Sagen Feuer aus.
Wasser halt.
Wasser halt. Es war ganz, ganz schön mit euch. Hat uns super viel Spaß gemacht. Es gab super tolle Einsätze. Wenn wir uns mal zurückerinnern, was hatten wir da alles?
Der Maishäcksler.
Der Maishäcksler jetzt, genau, gerade erst vor kurzem. Was ich spannend fand, wo wir gerade hier bei Landmaschinen sind, der Kartoffelroder.
Ja, oder die ganzen Verkehrsunfälle, ne? Der Verkehrsunfall mit den zwei LKWs auf der A2, das war auch ein ganz schönes Brett.
Oder noch ganz kurz hier, fand ich wirklich bewegend, Auto im Wasser, ne? Und der Helfer taucht runter und rettet da die Person aus dem Auto. Boah, echt.
Oder unsere Dubai-Folge.
Dubai.
Christian Hagedorn als Gast bei uns.
Natürlich.
Und hat davon berichtet, wie er da das riesengroße Hotel löscht.
Ganz genau, die Fackel im Nachthimmel.
Ja, Wahnsinn.
In der Silvesternacht. Theresa, du merkst oder wir merken ja, es gibt wahnsinnig spannende Geschichten, die noch alle in der ARD-Audiothek stehen und überall da, wo es Podcasts gibt. Also solltet ihr Sehnsucht nach uns haben, hört da rein, macht's euch gemütlich und suchtet alle Folgen von Folge 1 bis jetzt ganz zum Schluss einmal schön durch.
Ich werde sie mir auch immer wieder nochmal anhören und so oder so bleibt ihr im Herzen bei mir.
Ganz genau. Wir sagen euch alles Gute, kommt immer heile zurück von den Einsätzen und wer weiß, vielleicht hört man sich irgendwann an anderer Stelle oder hier mal wieder. Mal gucken.
Ganz genau. Passt auf euch auf.
Macht's gut. Tschüss.
Tschüss.